Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu den kommenden 2 Stunden Frühstücksratscher hier mit einem Mann, den Sie wahrscheinlich durch seine Musik, durch seinen musikalischen Mut und einfach seine Art genauso mögen wie ich. Dessen Musik das Leben genauso feiert wie die Stille, also die beiden Seiten, die unser Leben momentan ja hat, die leisen wie die fröhlichen Gefühle und Stunden. Es ist der Musiker Herbert Pixner heute hier bei mir zum Frühstück. Schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Sarah.
Herzlich willkommen. Es ist 10 Jahre her, um Gottes Willen.
Wahnsinn.
2,75er, die sich nach 10 Jahren wieder treffen. Schön. Damals war die Welt, als wir hier zum Frühstück geratscht haben, noch irgendwie darum bemüht, das Herbert Pixner Projekt, also deine Band und eure Musik, in eine Schublade hineinzubekommen. Ja, da gab es viele Diskussionen und Versuche. Inzwischen ist es eigentlich egal, was ihr macht, ob das jetzt Weltmusik ist oder progressive Volksmusik oder was auch immer. Daraus ist jetzt der Pixner-Style geworden und einfach die Pixner-Musi. Und auch das feiern wir einfach heute im Vormittag hier bis 12 Uhr. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Natürlich zu einigen deiner schönsten Stücke.
Das freue ich mich sehr. Also nett mit dir wieder mal zu ratschen, liebe Sarah.
Wenn diese vergangenen Wochen und Monate, wenn diese Zeit was Gutes gehabt hat, dann hoffentlich, dass du viel Zeit hattest, um neue Stücke zu schreiben. Herbert Pixner. Willkommen noch einmal zu diesem Südtirol 1 Sonntagsratscher hier in Feuer und Flamme. Wie schaut's aus? Auf welchem Stand sind wir mit dem neuen Album?
Ja, der Stand ist mittlerweile so, es gibt eigentlich von den Stücken her noch gar nichts.
Gar nichts.
Mich fragen sehr viele. Du hast jetzt fast 2 Jahre Zeit gehabt, hast sicher tausende Stücke geschrieben und warst nur beim Komponieren. Ich war so unkreativ vom Musikalischen her wie nie zuvor. Also ich habe gemerkt, dass erstens war es so eine komische Phase. Man war immer so in dieser Unsicherheit, wie geht's denn weiter? Was passiert mit den Konzerten? Wir waren nur beim Umeinander verschieben, nur bei Lösungen finden. Und ich habe ein paar Mal ins Studio gesetzt und versucht, ein bisschen was zu schreiben. Aber ich habe gemerkt, mir fehlt die Inspiration irgendwie. Ich habe keinen Auftrieb. Und habe mich dann mehr an die Studioarbeit selber gemacht. Das war für mich so ein bisschen die Zeit, was ich dann einfach Nutzen habe können, aufgrund dessen, dass ich das Glück gehabt habe, das Studio vor dem Lockdown, vor dem ersten schon fertig zu haben und das arbeitsfähig zu haben sozusagen. Und war dann jetzt wirklich 1,5 Jahre fast täglich nur im Studio und habe entweder für andere Bands aufgenommen oder eben die eigenen Sachen, zum Beispiel eben das Album mit den Berlinern zusammen zu machen. Und war sehr lehrreich, also mittlerweile bin ich sehr fit im Studio, also cool. Am Pult arbeiten und schneiden und mischen und es ist eine sehr kreative Arbeit. Ich mag das unglaublich gern im Studio arbeiten. Und werden voraussichtlich im Winter dann das neue Album angehen, zusammen mit Manuel. Dann wir hätten ja ausgemacht gehabt, wir treffen uns vielleicht mal und dann arbeiten wir miteinander dran.
Das war schwierig,
oder? Aber es war natürlich nicht möglich, weil es bis zum Frühjahr, es war bis Ende Mai, war es immer so, dass wenn es der Manuel nach Österreich gefahren wäre für einen Tag, hätte er dann auch gleich 2 Wochen in Quarantäne müssen und umgekehrt das Gleiche. Wenn ich jetzt da nach Südtirol gefahren wäre, hätte er wieder 2 Wochen in Quarantäne müssen. Das ist einfach alles schwer zum Organisieren dann. Und ich habe mich einfach dann in meine Regie eingesetzt und da drin einfach täglich gearbeitet und habe so quasi ein bisschen Beschäftigungstherapie gemacht.
Du hast denn von den Berlinern gesprochen, das sind die Berliner Symphoniker, mit denen ihr auf Tour wart auch, also das ist cool. Und vom neuen Studio. Ihr seid nach Gnadenwald gezogen, das ist in der Nähe von Hall in Tirol,
ganz genau.
Also aus Innsbruck weggezogen. Warum?
Wir waren jetzt 10 Jahre in Innsbruck, wir haben eine echt schöne Wohnung gehabt, relativ zentral mit unseren 2 Kindern und es war schon vor einigen Jahren die Entscheidung dann, dass man gesagt hat, man mit den Kindern in der Stadt, wir sind beide Landmenschen, Bergmenschen, ja. Wir möchten irgendwie wieder außen. Man hat das so gespürt, besonders ich möchte wieder raus aus der Stadt. Ich habe es irgendwie als Bürde auch gefunden. Du musst immer mit den Kindern, du kannst nicht sagen, schau, da unten ist der Wald, wenn es finster ist, kommt es wieder. Sondern du musst jetzt mal alles zusammenbackeln, wenn du in einen Park gehst, wenn du irgendwo hingehst. Es ist jetzt mal eine Aktion. Und
das glaube ich, ja.
Und haben dann eben entschlossen, 2018 zu bauen. Und da war dann natürlich auch die Entscheidung, wenn wir bauen, dann wird die Hälfte vom Haus eben das privat und die andere Hälfte das, was ich beruflich nutzen kann. Zwischen Lager fürs Label, Büros, eben Studio. Ja. Und das ist dann eben 2019 im Dezember, sind wir dann eingezogen und fühlen uns wirklich sehr, sehr wohl.
Herbert Bixner auf Südtirol 1 heute und wir sprechen gleich weiter, auch finanziell über diese letzten harten Monate nach dem String Tango vom Album Summer. Herbert Bixner. Finest handcrafted music from the Alps, also feinste handgemachte Musik aus den Alpen, steht oben drüber auf der steirischen der Trompete, dem Saxophon, der Musiker Herbert Bixner. Und das Herbert Bixner Projekt stecken natürlich dahinter, unverkennbar. Südtirol 1 in Feuer und Flamme heute. Finanziell, wie schwer übersteht ein Herbert Bixner und wie schwer das Herbert Bixner Projekt diese auftrittsfreie Zeit?
Ja, es ist nicht so einfach. Also man hat ja wahnsinnig viel investiert im Vorfeld, immer rein in Alben und so weiter.
Ja klar, also auch meinend, die Zeiten waren ja sehr gut.
Ja, so, wir haben gut gearbeitet, ja. Aber allerdings sind wir alle zusammen keine Millionäre. Aber trotzdem, wir haben gut Leben gekannt davon und wir haben sehr diszipliniert gearbeitet. Also es ist alles andere als nur 2 Stunden irgendwo hinsitzen und danach dann Aftershow-Partys feiern, sondern wenn man Natur mit 200 Konzerten spielt, dann ist das sehr, sehr diszipliniert, muss man da sein, sehr konzentriert, gerade bei der Musik, was wir machen. Ja. Und da steckt unglaublich viel Arbeit dahinter. Aber wie gesagt, wir haben wirklich gut gearbeitet, wir haben uns ein bisschen was auf Seiten gelegt, zum Glück, sonst hat es echt düster ausgeschaut. Ja. Und natürlich, man hat gebaut, man hat investiert, die Banken möchten natürlich ihre Kreditraten jedes Monat haben. Und da ist dann schon, man hat damit gerechnet, dass man die nächsten 10 Jahre einfach weiterhin die Touren spielt. Und jetzt fallen eigentlich 2 Tourneen aus, heuer spielen wir nicht einmal die Hälfte der Konzerte, dann muss man schon kalkulieren, man muss auch weiter natürlich investieren, man will wieder ein neues Album machen, man will ein neues Projekt machen, das kostet immer im Vorfeld viel Geld. Wir waren jetzt zum Beispiel mit dem Tonkünstlerorchester aus Wien, aus Niederösterreich, in St. Pölten und haben ein neues Album eingespielt, inklusive Konzertfilm. Das produziert man selber, da legt man gleich einmal zwischen 50 und 100.000 Euro hin.
Kommt das im
muss man
Herbst
erst einmal finanzieren alles zusammen und kommt im Herbst aus.
Ja, ja,
und das ist in so Zeiten natürlich, da überlegt man dann schon 2-mal, soll man das machen oder soll man das einfach lassen?
Ja, klar.
Es hängt schon sehr viel dran. Und gerade für meine Musiker, man hat damit gerechnet, dass was ist. Alle stehen sie eigentlich in der Luft. Förderungen für Musiker, also diese Almosen können sie sich auch halten. Also
ja, sagst du das.
Muss man ehrlich sagen, also ich bezeichne es als Almosen. Und ich muss ja auch nichts kriegen. Also das ist ja so, wir sind alle selbstständig, wir müssen nicht betteln, also halt immer als Letztes. Aber wenn man sieht, was sonst gepulvert wird an Steuergeldern, dann kommt man sich oft schon ein bisschen verarscht für.
Aber also das Verhältnis ist ja ein bisschen
Verhältnis,
falsch.
Ganz genau. Und, ja. Und man versucht das Beste daraus zu machen. Jeder versucht halt die Zeit irgendwie zu überbrücken und hofft, dass es irgendwann wieder losgeht. Der Manuel hat angefangen, Online-Unterricht geben. Der Werner hat auch wieder angefangen, ja, zu unterrichten. Die Heidi haltet sich so ein bisschen über Wasser mit Seminaren und so weiter. Und bei mir ist halt, dass ich halt im Studio einfach dann arbeite und schaue, dass ich so ein bisschen was gärt wieder und eben einfach schaue, dass ich neue Ideen ausarbeite, neue Konzepte ein bisschen mache und man arbeitet halt so. Und die Mitarbeiter, die jeweils im Büro sind, wir haben ja eine Firma mit 6 Mitarbeitern, sind halt teilweise in Kurzarbeit und warten halt, bis es wieder losgeht. Und,
ja, auch die Konzerte jetzt, die standen ja wirklich auf der Kippe. Auch im Herbst sowieso.
Jetzt im Sommer, jetzt in Österreich geht's. In Österreich kann man eigentlich wieder spielen, als wenn nichts wäre. Also wir dürfen alles voll machen. Es ist natürlich die Auflagen mit getestet oder geimpft oder genesen.
Ja,
und
ist
passt
auch okay.
Da alles,
ja,
ist okay.
Ja,
aber man darf wieder ganz normal spielen und das ist fein. Eben, wie gesagt, Deutschland hat die Auflagen mit 500 Personen, Outdoor sowie Indoor. Und mit 500 Personen ist halt ein Problem, wenn du die Konzerte bereits mit 1500 Tickets verkauft hast, dann ist es einfach nicht machbar.
Ja,
wir können
ja
nicht das Konzert 3 teilen. Das geht irgendwie nicht. Das ist logistisch, auch physisch nicht machbar, 3 Konzerte nur an Tag zu spielen.
Nein, logisch, wenn man aus...
Schafft man einfach nicht. Und man möchte ja auf der Bühne den Leuten das beste Konzert geben. Und die haben teilweise weite Anreisen, haben lang gewartet darauf, dass sie uns hören können. Und da möchte man ihnen einfach wirklich was Schönes bieten. Und so versucht man halt das zu überbrücken, wie gesagt. Und wir schaffen es schon. Also wir kämen drüber. Es gibt viele in meinem Bekanntenkreis, Künstlerinnen und Künstler, die mittlerweile gar nicht mehr auf die Bühne gehen, die aufgehört haben, die sich irgendwie einen Job gesucht haben als Maurer oder als oder in der Gastro oder irgendwas anderes machen und wahrscheinlich auch gar nicht mehr zurückkommen werden. Auch die ganzen Techniker, also meine Techniker, die stehen alle da, die sind selbstständig, die haben jetzt 1,5 Jahre nichts gehabt. Da ist einfach schwierig, die müssen halt schauen, dass sie dann irgendwie aufgrund dessen, dass sie bei mir nicht angestellt sind sie selbstständig, dann musst du halt schauen, dass du irgendwie das Leben weitergeht und du nimmst halt irgendwelche anderen Jobs derweil an und viele in der Branche kommen einfach gar nicht mehr zurück. Also ich glaube, auch in der Gastronomie ist das Problem,
ganz
dass
genau.
einfach viele dann viele was anderes gefunden haben und sagen, du, ich suche dich nicht einen Job nur für 6 Monate, wenn es mir jetzt so gefällt und ich mich da jetzt mit einem Team wohlfühle in einer anderen Arbeit, dann bleibe ich natürlich auch da. Da merkt man, dass da ein ganz großer Umbruch da ist und für alle ganz schwierig wird, gerade für junge Bands, weil Veranstalter einfach auch das Budget nicht mehr haben, auch für junge Bands einmal ein bisschen was auf Seiten zu haben, wo man was ausprobiert, wo man jetzt nicht auf Gewinn was macht, sondern schaut einfach eine junge Band einmal ein bisschen zu unterstützen. Das wird nächsten Jahr einfach wegfallen und bin ich gespannt, was da die nächste Zeit noch auf uns zurückgeht.
Ja, das sind die spannenden und einerseits auch sehr ernüchternden Einblicke in die Musikbranche, in die Kulturbranche. Herbert Pixner heute im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
So, also wenn Veranstalter, Bands, Vereine, Kinos, Ensembles schon was auf die Beine stellen in diesem Sommer, dann lasst uns auch hingehen und das würdigen, vor allem in diesen Zeiten. Also mit dieser optimistischen Einstellung stehe ich hoffentlich nicht alleine da, weil es ist nicht leicht momentan. Oder wie erlebst du das, Musiker Herbert Pixner?
Wir haben ein unglaublich treues Publikum, das haben wir auch jetzt über die Pandemie gemerkt. Ja. Wir haben ja relativ wenig Aktionen gemacht, aber die, was wir gemacht haben, zum Beispiel das Livestream-Konzert aus dem Studio, wir haben ja nur ein Streaming-Konzert gemacht, wir haben uns wirklich bewusst dagegen entschieden, mehrere Streaming-Konzerte zu machen, weil es, wenn man sowas macht, dann muss es wirklich perfekt sein, dann muss es besser sein, als der Fernsehsender das macht. Mhm. Ich sage, machen wir eins. Und ich muss echt sagen, Wahnsinn, die Leute haben gespendet und haben uns da unterstützt, weil ich hätte niemals gedacht, dass es so eine Solidarität da ist.
Mhm. Aber weißt du, ich meine so, ich spüre, dass die Leute wirklich, also Veranstalter haben momentan schon mehr Schwierigkeiten.
Aber ist verständlich. Ich verstehe es selber. Ich würde zurzeit, wenn ich weiß, dass wir zum Beispiel spielen im Herbst ein Konzert in Meran, im Kurhaus, gibt's jetzt die Tickets. Ich persönlich wäre jetzt vorsichtig mal sagen, ich weiß ja nicht, ob es da überhaupt geht. Soll ich das Ticket kaufen? Was ist, wenn es nicht wird? Was ist, wenn es wieder verschoben wird? Kann ich dann da gehen? Was ist, wenn das abgesagt wird? Was vielleicht eine neue Auflage, wo ich mich nicht wohlfühle? Kauft man
schwierig.
Ganz kurzfristig.
Ja.
Ich persönlich würde es auch so machen. Ich verstehe das. Und für die Veranstalter ist es natürlich unglaublich schwierig. Du weißt nie, wie viel kann ich denn im Voraus verkaufen? Kann ich überhaupt was verkaufen? Wenn ich nur halb voll machen darf, muss ich natürlich den Ticketpreis höher machen. Denn die Veranstaltungshäuser, die gehen nicht her und sagen, okay, es ist gerade Pandemie, es dürft ihr nur halb voll machen, dann machen wir die Hälfte.
Nochmal die Hälfte Preis, logisch nicht.
Nein,
es ist schwierig.
Es ist mit so vielen Auflagen verbunden. Vorher hat man 5 Securities gebraucht, jetzt brauchst du 15 oder 20, damit du das alles zum Regeln kannst. Du hast unglaublich hohe Nebenkosten auf einmal zusätzlich dazu, wo du dann so hinkommst und keiner irgendwas davon hat, außer dass man draufgezahlt hat. Und ich kenne keinen Betrieb, der auf Draufzahlen arbeitet. Also warum sollen dann wir das machen?
Ja, klar. Macht das Live-Musik machen für euch auf der Bühne immer noch genauso viel Spaß?
Ja, natürlich. Das ist unsere Leidenschaft, das ist unsere Passion. Sowas verliert man nicht. Man freut sich, wenn das Bühnenlicht wieder angeht. Und man zusammen miteinander wieder gespielt, man macht Musik miteinander. Also sowas verliert man nicht. Was man ein bisschen verliert vielleicht, ist eher so diese Motivation, wo man merkt, es ist immer wieder was verschoben und es ist wirklich sehr, sehr mühsam. Es druckt schon sehr auf die Psyche.
Mhm.
Also ich habe oft die so Phasen gehabt, wo man denkt, ich schmeiß einfach alles hin. Lass mal so einfach gut sein. Man merkt so, dass man als Musiker so irgendwie am letzten Treppele unten ist, wo alles andere wirklich, es ist alles wichtig. Hauptsache jeder Supermarkt darf voll sein, Hauptsache jeder Flieger kann voll sein. Alles andere darf gehen, aber Musik ist ganz, ganz was Schlimmes, Kultur ist ganz was Schlimmes, weil da kann man sich anstecken, wenn man denkt, warum ist da was anderes? Alle sind bei uns diszipliniert, also es ist, jeder versucht eh das Beste draus zu machen. Man arbeitet Konzepte aus, bis zum geht nicht mehr, dass das alles zusammen wenigstens irgendwie machbar ist. Und dann kriegst du mit, dass das einfach alles so, spielst du halt ein bisschen vom Balkon aber auch, da freuen wir uns drüber. Und das macht mit uns schon was. Also da merke ich dann schon, dass ich mir denke, mal lass mir das einfach. Geh in die Werkstatt und mach halt irgendwas, mach halt ein paar Kasteln oder und lass das einfach sein, weil für was denn? Wenn man merkt, dass es keinen Respekt zu dem gibt, was wir da machen und auch wirtschaftlich. Es ist nicht so, dass wir nur von Steuergeldern leben. Also wir kriegen nicht einen Cent von Steuergeldern, wenn wir leben von jedem einzelnen Besucher, der bei uns auf ein Konzert kommt. Das ist unsere Gage. Und wenn wenig sein, haben wir halt wenig verdient. Und wenn mehr sein, haben wir halt mehr verdient. Also ganz im Gegenteil. Wir zahlen Steuern bis zum geht nicht mehr. Wir haben Auflagen von CIA bis Ausländersteuern und Sachen, die was wir abdrucken müssen. Das ist ein Wirtschaftsfaktor, wo unglaublich viele Gewerke dranhängen, von der Gastronomie bis über die ganze Eventbranche, bis hin zu Handwerkern, da hängt unglaublich viel dran. Und
also wir die ganze Wirtschaft. Wir Besucher haben die Message verstanden. Vielleicht hat der ein oder andere Wichtige zugehört.
Ich glaube, die Besucher, da machen wir nicht so viel Sorgen, denn wenn es wieder fein geht, dann, ich merke es wirklich, also die Leute freuen sich echt wieder, dass sie wenigstens auf ein Konzert gehen können, wieder was hören. Also das haben wir jetzt die letzten Konzerte, was wir gespielt haben, wirklich gemerkt, wie dankbar die Leute sind, wenn sie mal für 2 Stunden nur einfach weg aus dieser Blase sein, weil du den ganzen Tag nur Corona und irgendwelche Hasskommentare im Netz lesen musst, dass du mal weg bist von dem. Einfach was Schönes einmal gehörst.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
Ja, und an der Seite von Herbert Pixner wünsche ich Ihnen heute einen schönen Sonntag. Wir haben es gleich 11:30. Ja, zwei 1975er Jahrgänge begleiten Sie heute durch diesen Vormittag. Merkst du irgendwie, dass du älter wirst? Also ich bekomme zum Beispiel inzwischen Tennisarm vom Einkaufstaschen schleppen und so. Was sind so die Zeichen des Alters bei dir?
Lustigerweise... Ich sehe aus der Nähe. Ich muss echt jetzt.
Schon weghalten.
Wie mein Papa, ich muss weghalten, einen Meter die Zeitung weghalten, damit ich das lesen kann. Ich brauche echt jetzt eine Lesebrille. Aber ich habe schon gesagt, ich kann zwar aus der Nähe nicht mehr viel sehen, aber ich merke, aus der Weite merke ich durch das Alter und die Erfahrung sofort, wenn ein Idiot zu Weg kommt.
Das stimmt.
Das erkenne ich sofort aus der Weite schon.
Das hat auch Vorteile, das stimmt. Du, bei euch in Gnadenwald, im neuen Haus, beim Frühstück, wie geht's dazu? Also eure 2 Kinder, die Anna und der Leopold, sind inzwischen 9 und 7?
9 und 7.
Oder 9 und 7,
ganz
gell?
Genau. Die Anna ist 9.
Ist der Mordswirbel angesagt?
Nein, sie sind unglaublich nette Kinder und alle 3 bei mir daheim, die Sibylle, die Anna und der Bolli, sind Frühaufsteher. Im Gegensatz zu mir, die sind ja schon um 6:30, 7 sind die alle 3 schon auf. Also wir frühstücken relativ selten zusammen, muss ich echt sagen. Okay. Also die frühstücken dann um 7 und ich komme dann meistens so um 7:45 aus, kraxelt aus dem Bett. Und ja, wir haben es echt fein. Also ich muss echt sagen, man hat Platz, man hat das eben das Glück gehabt, vor der erste Lockdown war, schon eingezogen zu sein in dem Haus. Dann in der Wohnung, wir haben zwar eine wunderschöne Wohnung gehabt, aber das war eine sehr offene Wohnung. Und ich glaube, wir hätten uns da die Köpfe eingeschlagen. Also man hat keine Ausweichmöglichkeit, wo man einen Rückzugsort gehabt hätte. Ja. Und so jetzt hat man die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, wenn man sagt, ich gehe jetzt einfach ins Büro oder mal ins Studio. Oder man hat einfach draußen einen Platz. Du gehst raus und bist in der Natur, du hast einen Wald vor der Haustür und Wiesen und bist in einem kleinen Bauerndorf, das unglaublich viele Vorteile hat. Und da haben wir diese Zeit wirklich sehr gut umgebracht. Und frühstücken, ich brauche meinen Kaffee in der Früh, dann bin ich schon gerettet.
Und die Zigarette dazu auch immer noch?
Der kommt dann danach, genau. Ja. Meine Kinder schimpfen mich jeden Tag und ich soll es wirklich lassen. Ja, sie sind doch sehr. Sie sind natürlich sehr gebrieft von der Sibylle, mir immer wieder ein schlechtes Gewissen einzureden, dass das ganz schlecht ist. Und ich finde ja gut, aber ich probiere es jetzt. Ich meine, ich hätte mir zwar vorgenommen gehabt, im neuen Haus aufzuhören,
aber
ich
habe
es nicht geschafft. Ja, ich habe es nicht geschafft. Ich tue es einfach zu gern und ich weiß nicht. Vielleicht, es kommt die Zeit.
Wir wünschen es dir auf alle Fälle. Herbert Pixner heute in Feuer und Flamme noch bis 10:50.
Südtirol 1. Feuer und Flamme. Ihr Frühstück am Sonntagmorgen mit Sarah Bernardi.
Aufgewachsen auf einem Bergbauernhof in Passaier, wollte er ja eigentlich Schlagzeuger werden, zwangsbeglückt, aber dann worden ist er mit der Klarinette, weil die Musikkapelle daheim da eben unterbesetzt war. Dann verkauft sein Vater, wie er so oft erzählt, zwei Kühe und kauft ihm dafür die steirische Herbert Pixner. Du bist auch ein Geber, hat deine Schwester Heidi mal gesagt, auf der Bühne, da gibst du nämlich alles. Weißt du, was sie meint damit?
Nein, ich persönlich kann das jetzt nicht so beurteilen. Also da musst du wirklich mein Umfeld, glaube ich, fragen. Also es ist immer schwierig, über sich selber irgendwie so sich selbst zu beschreiben. Also ich tue mir da jedenfalls unglaublich schwach. Ich versuche schon sehr, mein Umfeld mit Respekt zu behandeln und schau, dass alle, mit der ich arbeite oder damit zu tun haben, dass das alle wirklich fair auch bezahlt werden oder auch faire Bedingungen haben. Das ist mir unglaublich wichtig, weil ich auch das auch für mich fordere.
Ja.
Und ich fordere natürlich sehr viel oft. Also ich fordere wirklich, gerade wenn wir auf Tour sein oder so, oder wenn man für meine Mitarbeiter, da fordere ich natürlich alles, aber ich muss vorangehen. Also ich muss das natürlich auch sagen, ich muss der Erste sein, der was da ist, und der Letzte sein, der was geht. Ich muss die ganze Energie einfach geben, was ich mhm. habe. Und dann machen das auch die anderen. Das merke ich schon. Also man muss schon mit gutem Beispiel vorangehen. Also nur daheim sitzen und mit dem Fingerschnipsen, das funktioniert nicht. Und das funktioniert auch bei mir nicht.
Ja.
Also ich lasse mir nicht gern von jemandem irgendwas mit dem Fingerschnipsen und du, weil ich merke, dann hilft mir ein bisschen dabei.
Mhm. Bist du jemand, weißt du, weil wenn jemand so entgegenkommend und sensibel auch ist wie du und höflich, dann besteht in dieser Szene manchmal die Gefahr, dass es zu sehr beansprucht wird. Oder ich sag jetzt einmal einfach vereinnahmt wird. Kennst du dieses Gefühl vielleicht?
Doch, das kenne ich sehr gut. Und ich habe eine Phase gehabt, wo ich ganz schwer Nein sagen habe können. Also ein Nein, das habe ich ganz schwer über die Lippen gebracht. Und ich habe gemerkt, dass mich das sehr beeinträchtigt. Indem, dass man sich nicht traut hat, jemanden abzusagen oder zu einfach zu sagen, tut mir leid, es geht einfach nicht. Ich schaff's nicht, es liegt nicht an dir, nimm's nicht persönlich, aber es geht einfach nicht. Und das habe ich wirklich lernen müssen.
Ja, weil es manchmal gescheiter ist.
Und mittlerweile komme ich da sehr gut klar damit und ich fordere das auch selber. Also wenn ich mit jemandem was ausmache, wo ich frage, du, könnte man das machen, dann bin ich froh, wenn jemand sagt, es tut mir leid, ich kann es nicht, oder ich kann das nicht, das ist nicht mein Metier, das kann ich nicht, oder ich schaffe es zeitlich nicht, tut mir leid, es geht nicht. Dann ist mir das viel lieber, als wenn jemand, ich schaue mal vielleicht, ja, gerne, voll gern, aber ja, okay, und dann kurz davor dann dicht nein sagt. Dann stört mir das wahnsinnig, und das habe ich wirklich lange Zeit gebraucht, bis ich das für mich persönlich lernen müssen. Und natürlich auch eben dieses Vereinnahmen, man muss dann schon irgendwann gibt es auch eine Grenze. Also wenn man dann sagt, stoppt, das ist jetzt privat, das ist meins, das muss man auch lernen. Auch wenn vielleicht, wenn man damit jemanden jetzt keinen Gefallen tut, aber bis schlussendlich ist für beide Seiten viel besser, wenn man ein klares Ja oder ein klares Nein hat.
Ja,
und das ist einfach, das muss man eben auch lernen. Und glaube gerade in unserem Umfeld und Beruf, wenn man viel mit Leid zu tun hat, auch ganz wichtig.
Eure Jubiläumstour aus den 15 Jahren, die ja für letztes Jahr geplant gewesen wären, macht ihr eine 20-Jahres-Jubiläumstour, weil 2025 bietet sich einfach mehr an, weil da einfach die Sachen hoffentlich wieder fix zu planen sind. Seit 16 Jahren gibt es euch inzwischen, das Herbert-Pixner-Projekt, das ist einmal deine Schwester Heidi an der Harfe natürlich, dann der Werner Unterlercher am Bass aus Osttirol und natürlich Manuel Randi an den diversen Gitarren. Warum ist das bis heute immer noch Magie? Was könnt ihr so gut gemeinsam?
Es funktioniert einfach. Wir sind zwar alle vier absolut unterschiedliche Typen, also von der Weltanschauung her. Aber wenn es um die Musik geht, dann haben wir eines gemeinsam. Und zwar, wenn es auf die Bühne geht und wenn wir auf die Bühne miteinander gehen, dann gibt es nur diesen Moment da oben. Und wir spielen, als wäre das letzte Konzert, das was wir spielen. Also das ist bei uns irgendwie so drinnen. Das haben wir uns auch nicht irgendwie briefen müssen oder ins Einreden müssen, sondern das war von Anfang weg klar. Da hat jeder genau diese gleiche Einstellung. Das Beste zu geben, zu improvisieren, diesen Moment einfach zu genießen. Und das ist wirklich auch für uns persönlich jetzt mal ein magischer Moment, diese zwei Stunden da oben auf der Bühne. eben diese, immer noch diesen Nervenkitzel hat, dieses kleine Lampenfieber, diese kleine Anspannung. Es ist nie so, dass man nur einfach hergeht und sagt, okay, spielen wir heute halt da. Das hat es bei uns nie gegeben. Und das finde ich schön. Und deshalb hat dieses Projekt da 16 Jahre Bestand gehabt. Sonst hätten wir uns wahrscheinlich, wir haben über 1500 Konzerte mittlerweile gespielt. Wir hätten es wahrscheinlich längst aufgelöst. Das hätte so in dieser Intensität, so intensiv wie wir unterwegs waren, mit diesen Anstrengungen, mit diesen, alles, was wir auch zurückgelassen haben an Privatleben und so weiter, wäre das nie gegangen. Und wir leben alle von dieser Passion. Das ist einfach unsere Leidenschaft und das merkt man einfach.
Das Album Symphonic Alps ist unglaublich. Entstanden auf Tour mit den Berliner Symphonikern. Und das Stück, in das wir jetzt kurz hineinhören, ist Serpent, also die Schlange. Herbert Pixner, noch bis 12 und die Südtirol 1 Nachrichten ab 10 vor 11. Es sind so viele schöne Stücke drauf. Das war Serpent. Ein Ausschnitt draus, die ersten paar Minuten aus dem Album Symphonic Alps. Gemeinsam entstanden auf Tour mit den Berliner Symphonikern. Herbert Pixner auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
Es ist kurz vor 11. Herzlich willkommen zurück an diesem Sonntagsratscher heute mit dem vielleicht besondersten Musikexport, den wir haben aus Südtiroler Sicht. Ganz egal, ob im bayerischen oder im österreichischen Fernsehen, nur ein Beispiel. Es gibt keine Berg-Doku, die ohne seine Musik auskommt. Ohne Herbert Pixner und seine Steirische. Ohne Herbert Pixner und das Herbert Pixner Projekt. Jedes Konzert so zu spielen, als wäre es das letzte. Nur ein Erfolgsrezept, von dem uns Herbert eben erzählt hat. Und wir haben auch gehört von ihm, dass er erstaunlich unproduktiv war beim Komponieren in den letzten Monaten. Dafür hat er im Studio und beim Produzieren eine Menge dazu gelernt und auch diese Tätigkeit als neue Leidenschaft vielleicht ein bisschen entdeckt. Die Zeiten, in denen er sich richtige Beschimpfungen seitens der ganz konservativen Volksmusikfans anhören musste, sind Gott sei Dank vorbei. Aber auch vom Thema Kritik sprechen wir in der zweiten Stunde gleich weiter. Von der Herausforderung, wenn zwei große Stars wie Herbert Pixner und Manuel Randi, Gitarrist, gemeinsam nebeneinander und miteinander auf der Bühne stehen, möchte ich auch noch sprechen. Und davon, wofür Herbert Pixner Feuer und Flamme ist. Neben der Musik, auf seiner steirischen, seinen Instrumenten und neben seiner Familie. Dazu einige seiner schönsten Stücke natürlich. Und Südtirols bester Musikmix wie immer. Mit seiner unkonventionellen Musik auf der Steirischen, dem Saxophon und der Trompete, hat sich der Psyra-Musiker Herbert Pixner, unser Gast heute in Feuer und Flamme, diesem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, anfangs viel Kritik eingefangen, bis hin zum Volksmusik-Verschandler, Oder was waren da noch so Sachen? Ich erinnere mich, ist auch egal. Gibt es solche Aussetzer noch, Herbert? Oder solche Aussagen noch?
Ich glaube schon, dass es immer wieder gibt da, aber ich mache mir darüber eigentlich keine Gedanken. Also wir sind mittlerweile auf einem Punkt, wo wir wirklich die unglaubliche Möglichkeit haben und da sind wir auch wirklich sehr demütig, weil wir wissen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Wir dürfen die schönsten Konzerthäuser im gesamten deutschsprachigen Raum bespielen, von der Elbphilharmonie angefangen übers Festspielhaus in Salzburg, Wiener Konzerthaus, Festspielhaus Bregenz, viele andere auch. Also das sind Häuser. Vor 20 Jahren ist man da ganz klein demütig davor gestanden und hätte sich nie zu träumen gewagt, da drinnen einmal auf der Bühne vor ausverkauftem Haus spielen zu dürfen. Und jetzt dürfen wir das und genießen das natürlich sehr. Und dann ist mir eigentlich gleich, was teilweise Leute darüber denken. Und natürlich, mir gefällt auch nicht alles. Also es gibt Musikrichtungen, mit denen kann ich einfach nichts anfangen, da wäre ich einfach nicht warm. Aber dann gehe ich nicht her und red blöd drüber, sondern dann ignoriere ich es halt einfach. Und ich muss mir es ja nicht anhören.
Na, ja, kannst ja den Leuten lassen, denen
ganz
es gefällt.
Genau. Und wenn es jemandem nicht gefällt, dann klicken wir einfach weg. Oder wir zwingen ja niemanden zu uns zu kommen. Also es ist alles auf freiwilliger Basis. Wenn jemand ein Ticket kaufen mag, dann macht er das freiwillig. Und vielleicht ist auch oft jemand im Publikum, der sich komplett was anderes erwartet hat und dann heimgeht und sagt, nie wieder sowas her, aber nie wieder. Mann. Aber das haben wir eigentlich relativ selten erlebt. Also wir haben es bis jetzt wirklich immer geschafft, dass wir das Publikum auf unsere Seite gebracht haben. Und das ist schon unglaublich schön, wenn man jetzt so zurückdenkt.
Diese Elfi in Hamburg, diese Elbphilharmonie, ist die wirklich so toll? Also weil
es ist allein mal schon architektonisch, finde ich, eines der schönsten Konzerthäuser der Welt.
Ja, das stimmt.
Also wenn man da davor steht, das ist so imposant, dann fährt man unten in den 13. Stock, wo die Konzerträume sind, das ist der große Saal, der kleine Saal. Und da hast du oben die Garderoben, wo man über diese Elbe ausschaut. Und der Saal selber, natürlich, muss man jetzt wirklich sagen, ist auch nur ein Saal. Es ist unsere Aufgabe, diesen Saal zu nützen, so wie er da ist und diesen zum Klingen zu bringen. Und da ist dann auch oft so, wir haben auch in irgendeiner abgefuckten Turnhalle gespielt. Wir waren in einem Heistadl drinnen. Das hat dann auch eine Magie gehabt da drinnen, weil wir es einfach geschafft haben, diesen Raum einfach mit Musik zu füllen. Das heißt oft nichts, dass das, wenn es jetzt ein überdackeltes Haus ist, dass das dann besser ist, sondern oft ganz im Gegenteil. Das ist oft mit so vielen Auflagen verbunden, wo man dann auf die Bühne geht und das dann alles muss so irgendwie wegblenden und sagst, es fängt schon mit dem Hausmeister an, der was wo alles verboten ist, was du tust, dann kriegst du vom Techniker nichts und alle seien sie irgendwie so geschniegelt und gestiegelt und überkandidelt. Das ist halt irgendwann auch schon gar nicht mehr fein. Also das hat oft nichts zum Sagen. Es ist ja ganz wurscht, ob man jetzt vor 3000 Leuten spielt oder vor 30. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil sobald das Bühnenlicht angeht und wir da aufgehen, dann spielen wir. Und dann merkst du ab der ersten Sekunde, ob du das Publikum hast oder was man noch braucht oder was man noch machen müssen. Und das ist ausschlaggebend.
Herbert Bixner und die Italo Connection. Das waren geniale Konzerte. Ein geniales Album. Das ist die American Polka jetzt draus. Die American Polka auf Südtirol 1. Ja, schwarze Sonnenbrille auf. Zwei Handvoll wild gewordener Musiker auf der Bühne. Darunter Herbert Bixner natürlich. Gitarrist Manuel Randi. Der Sax Martel, den man auch unverkennbar herausgehört hat. Da habt ihr ziemlichen Spaß gehabt, oder? Diese Italo Connection.
Ja, also ich muss echt sagen, es ist ein Projekt, das vom ersten Tag weg funktioniert hat. Und es war ja eigentlich nur eine Anfrage von einem Festival, wo ich hätte halt sollen eine Band konstruieren, die was es halt nur exklusiv für dieses Festival gibt. Und da hat man halt diese Italo Connection dann zusammengestellt und das wäre für dieses eine Konzert gewesen. Und wir haben nach dem Konzert beschlossen, hey Jungs, das macht so viel Spaß, das müssen wir weitermachen. Und wir haben dann entschlossen, dass wir nur 14 Tage im Jahr spielen, weil dann bündeln wir das wirklich zusammen, weil jeder halt natürlich zig andere Sachen hat, wo man eingespannt ist. Man ist ja geografisch weit auseinander. Alex Trebo lebt in Berlin.
Das muss ich gar nicht.
Ich bin in Österreich, die anderen sind in Südtirol. Also das ist unglaublich schwer, dort wirklich übers ganze Jahr zusammenzukommen. Und ich finde, es hat dann einen anderen Reiz, wenn man nur diese zwei Wochen zusammenkommt und dann einfach zwei Wochen eine Party feiert und musikalisch dann wirklich auch so ist, wenn man so frisch zusammenkommt. Und diese zwei Wochen ist man dann richtig, ja, richtig scharf auf das, was man macht.
Ja, 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 man hört es auch.
Und das ist auch, es macht so viel Spaß. Es ist ja Spendant zu dem, was wir als Herbert Bixner Projekt machen, wo man konzentriert Musik macht, wo man Energiebögen über 10 Minuten Spannungsbögen spielt, und mit Italo Connection ist einfach eine Party. Ist 2 Stunden Party, und 2020 haben wir ja noch im Februar das machen können, ja, haben wir die Tour noch gespielt.
Genau,
und
du hast vorhin gesagt, im Tourbus wahrscheinlich.
Ja, dass wir alle Corona gehabt haben damals. Also es waren, die Symptome waren typisch, Gliederschmerzen, leichtes Fieber, Geschmackssinn weg, wo man ja oft nicht gewusst hat, ist es vom Gin Tonic, dass wir zu viel am Vordertag gehabt haben. Oder
und damals man hat man halt noch gelacht drüber,
ja,
so ein bisschen.
Mit Neocitran und Aspirin, das irgendwie zu übertauchen, und die Konzerte haben wir trotzdem ausgekauft.
Ja,
auch, ich glaube, dass wir es alle gehabt haben, und es waren die Konzerte, man kann es sich nicht mehr vorstellen, wir haben ja den Konzertfilm, wenn man den jetzt anschaut, das ist so irgendwie aus einem anderen Leben.
Man glaubt es fast selber nicht.
Aus einer anderen Zeit,
mehr.
Da siehst du diese gerammelt vollen Häuser, ja. Posthof in Linz, 1200 Leute, das Orpheum in Graz, in Salzburg, im Szene, überall über 1000 Leute, wirklich wie die Ölsardinen drinnen, die was du 2 Stunden hupfen. Unvorstellbar.
Ja, ja.
Wenn du diese Bilder
ja
siehst, dann kriege ich schon fast selber Angst, wenn man denkt, ja, scheiße.
Ja, sicher, nicht, nice. Aber, wo kommt einem raus in dem Moment?
Wo sind die Masken, wo ist der Abstand?
Ja, man ist schon komisch geworden.
Ja,
gell?
Man ist wirklich komisch geworden. Wie schnell das geht, dass das im Kopf verankert ist, wie schnell man eben sich auf so eine neue Situation einstellt. Das ist unglaublich, wie die Psyche das gleich umdenkt sozusagen.
Ja, stimmt. Du, das Miteinander auf der Bühne, das ist ja eure Stärke. Also auch wenn du mit Manuel Randi da oben bist, ihr ergänzt euch perfekt. Da macht ihr es euch immer aus mit euren weiblichen Fans. Ich musste immer so lachen. Ich denk mir, nachher ist das schwierig wahrscheinlich, weil wer hat mehr Fans, der eine oder andere?
Nein, das ist glaube ich, auch so ein bisschen so eine romantische Vorstellung vom Publikum oft, oder so wenn man ihn so sieht. Aber es ist absolut nicht so. Also erstens hat man kaum die Zeit. Man ist danach, man hat höchstens eine halbe Stunde, wenn man noch ein Konzert noch rausgeht, und das gehört vom Jahr dazu, wo man ein bisschen Autogramme gibt und ein bisschen ratscht mit den Leuten. Und danach braucht man nur mal mindestens eine Stunde bis zwei, wo man das ganze Zeug zusammenpackt. Wir sind halt nicht die Rolling Stones, die 10 Roadies dabei haben, sondern wir müssen alles selber machen. Da packst du dann alles zusammen. Verstauscht das alles wieder, dann ist es meistens 2 in der Früh, 3 in der Früh, und du weißt, am nächsten Tag geht's wieder weiter. Da hat man eigentlich gar kein Verlangen danach, irgendwie noch Aftershow-Partys zu feiern, oder?
Herrlich, ich glaub's dir.
Und das hat es bei uns eigentlich auch nie gegeben, so irgendwelche Challenges, wo wer hat mehr weibliche Fans oder so, das war eigentlich nie. Wir haben alle familiär ein unglaublich gut funktionierendes Familienleben.
Deswegen,
natürlich ist es nett,
und so
man
gut
freut sich, wenn zum Beispiel so nette Mädels wie jetzt die Sarah Bernardi dann nachher kommt und Komplimente macht, da freuen wir uns natürlich drüber. Aber es schaut alles romantischer aus als ein Tourleben, als es dann ist. Schlussendlich.
Aber Bixner in Feuer und Flamme heute in diesem Vormittagsratschau auf Südtirol 1, noch bis 12.
Feuer und Flamme auf Südtirol 1. Ihr Sonntagsfrühstück ab 10 Uhr mit Sarah Bernardi.
Musiker Herbert Bixner. Eine große Liebe natürlich sind die Oldtimer.
Mhm.
Welches steht gerade ganz hoch im Kurs bei dir?
Ach, na ja, es ist ja so eine Leidenschaft von mir, und zum Glück ist die Garage nicht größer, denn ich wäre so verführt, wenn ich wieder mal irgendwo was siege. Ich verkaufe dann auch wieder, ich muss dann auch wieder mich dann wirklich, es ist immer so, dass wenn ich mir was anderes kaufe, dann ist die Bedingung, ich muss was anderes verkaufen.
Mhm,
und zurzeit stehen 4 in meiner Garage, 3 gehören mir, einer gehört der Sibylle.
Na echt?
Sibylle hat einen Käfer.
Auch einen?
Genau.
Ja, schön.
Und ich habe natürlich mein Spitfire, den ich schon seit über 10 Jahren
habe. Der
Rote,
ist
genau.
Rote, genau.
Der Triumph, das war mein erstes Auto, mein erster Oldtimer, den ich schon seit Jahren immer mich gefreut habe, dass ich mal immer schon diese Passion gehabt haben, so zum alten Blech und dann an alten Motoren nochmal schraufen. Und ja, jetzt dann vor 4 Jahren, glaube ich, haben wir dann, oder, nein, das ist schon länger her, das ist vor 6 Jahren, haben wir einen alten Mercedes gekauft, den habe ich dann verkauft und dafür haben wir eine alte Lancia gekauft. Und es war dann noch ein bisschen Geld übrig und mit denen haben wir so einen alten Golf GTI gekauft, einen Lancer Golf GTI. Aber einen muss ich jetzt dann wieder verkaufen. Ich glaube, dass in Golf dann jetzt in den nächsten Jahren, es ist eine gute Wertanlage, also GTI ist mittlerweile unglaublich gestiegen, ja. Also du kriegst unter 20.000 kein Lancer GTI mehr. Und das war echt ein Schnäppchen, den habe ich in Genua unten gefunden. Erstbesitz seit 1982, immer in der gleichen Familie, original 80.000 Kilometer drauf, nachweisbar. Und ich schaue schon, sehr also cool. Ich mag so Autos, die eine Geschichte haben, wenn man auf das Auto vorne noch gespielt. Ich fahre ja sehr wenig. Also, ich nutze diese Autos vielleicht einmal mit der Familie einen Ausflug zu machen, wenn man sagt, fahren wir Südtirol hin oder machen wir einen kleinen Ausflug mal auf einen Sonntag. Oder ich nutze es halt so, wenn ich in die Gärtnerei fahre, dann fahre ich halt mit der Lancia hin und wirf die 2 Sackeln Erd rein, dass das wenigstens gefahren wird, denn es gibt nichts Schlimmeres für alte Autos, die
was hier rumstehen. Ah, okay.
Dass man dann halt wieder eben ein bisschen nachkontrolliert, dass man einmal wieder Öl wechselt und die Filter wechselt und schaut, dass die Luft drinnen ist und dass die Batterie auf Stand ist und dann mag ich das einfach gern. Das ist einfach pures Fahren. Da gibt's nichts, was die ablenkt. Da gibt's nur 2 Knöpfe, was drinnen sein und nicht einmal ein Radio. Und es riecht schon einfach. Die Lancia ist 1969. Das hat einfach eine Geschichte, so etwas. Das ist für mich einfach, ich mag es einfach gern.
Ja,
einfach eine Passion dazu.
Dafür. Als wir vor 10 Jahren das letzte Mal hier gefrühstückt haben, da kann ich mich erinnern, da habe ich dann im Dolomitenmagazin einen Artikel geschrieben, jetzt hat er das Gefühl, dass er bei der richtigen Frau angekommen ist. Zweite große Liebe natürlich ist deine Sibylle. Warum vertragt ihr euch so gut jetzt?
Ich glaube, dass es nur funktionieren kann, wenn man sich gegenseitig respektiert, also dass man Respekt hat voreinander. Man muss viele Gemeinsamkeiten natürlich haben, sonst funktioniert es nicht. Und die Sibylle ist natürlich ein komplett anderer Typ als ich. Sie ist Lehrerin und hat diesen Beruf geliebt, hat ihn auch ausgeführt, bis eben die Kinder dann kommen sind.
Jetzt aber nicht mehr, also hat sie nicht mehr.
Jetzt eben nicht mehr, es war halt natürlich die Entscheidung. Es war für sie eine schwere Entscheidung, sie hätte ja heuer wieder anfangen können.
Ja.
Dann haben wir natürlich, das geht, wo ich sage, wenn das deine Leidenschaft ist, bitte machst. Und sie hat dann lang überlegt und hat gesagt, natürlich hängt man unglaublich als Lehrerin. Mhm. So hat sie jetzt halt 5 Jahre, durch den sie bei mir gearbeitet hat, als Angestellte im Büro und die ganzen Verträge und den ganzen Schriftverkehr und alles macht, hat sie natürlich mehr Freiheit. Das ist natürlich klar, nicht? Weil sie kann sich's einteilen, egal in der Früh halt, am Vormittag mal 3 Stunden ins Büro und am Abend noch mal 1 Stunde, wenn es gerade braucht. Das geht in der Schule natürlich nicht, da hast du die fixen Zeiten. Aber wir kommen da super zusammen, wir haben wirklich auch so von der Erziehung für die Kinder her und von der Einstellung her die gleiche Einstellung. Und das muss ich echt sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Und wir haben natürlich auch unglaublich zu streiten. Also
das
kracht bei uns auch oft richtig. Aber wir haben es immer wieder zusammengerafft und haben es immer wieder geschafft, dass es geht. Und das, glaube ich, ist normal, dass jeder seinen Freiraum braucht. Das, glaube ich, lassen wir uns gegenseitig auch. Also das ist sehr wichtig. Und eben Vertrauen, das ist halt natürlich auch wichtig. Und jeder hat seine Phasen, wo es halt immer mal nicht so gut geht. Und ich glaube, da helfen wir uns gegenseitig immer wieder auf die Haxen. Und bis jetzt hat's gut hingehört.
Ein wunderschönes Stück auf deinem Album Lost Elysion oder auf eurem Album. Das Herbert Pixner Projekt mit Anna jetzt.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
Doch, ein Laster hat er, das ist das Rauchen. Sonst ist er ein begnadeter Musiker, er ist beneidenswert erfolgreich mit dem Herbert Pixner Projekt und einfach ein netter Mensch rundum, den man mag. Herbert Pixner,
im Südtirol 1
Sonntagsfrühstück. Wir haben es 11:30 gleich. Corona hat bestimmte Sachen ja schwieriger gemacht. Wie schauen deine Momente aus, wenn du haderst mit irgendwas? Also ich glaube, diese Keller momentan, die kennt jeder von uns während dieser Zeit. Wie schaut es bei dir aus? Oder was hilft dir dann auch wieder heraus? Sagen wir so.
Ja, also bei mir ist schon so, dass ich der Typ bin, ich ziehe mich dann zurück. Also ich bin dann derjenige, der dann nicht in die Offensive geht, sondern mich dann eher einigelt und mich zurückzieht. Und ich für mich das selber ausmachen muss und meine Ruhe dann brauche. so gern wie ich unter die Leute bin und so gern wie ich unterwegs bin. Aber es gibt oft so Phasen, wo ich einfach meine Ruhe brauche. Und da schaffe ich das dann, da muss ich mit mir selber klarkommen und da brauche ich dann niemanden rundherum. Und wenn man ein funktionierendes Umfeld hat, dann ist das auch leicht. Dann ist das relativ leicht, wenn jemand Verständnis dafür hat, dass man sagt, du, ich brauche jetzt einfach mal 2 Tage meine Ruhe. Ja. Und dann geht das gut. Wenn man das nicht hat, ist es natürlich schwieriger. Aber da muss ich echt sagen, da habe ich wirklich alles rundherum, angefangen von der Familie, wo das einfach super funktioniert. Und natürlich die Musik ist da schon sehr, wo man eintauchen kann. Und ich muss auch sagen, ich kann mich durch Arbeit einfach ablenken. Wenn ich weiß, ich habe eine Beschäftigung, ich kann was dienen, dann kann ich mich damit ablenken. Ich habe relativ schnell wieder ein Projekt, wo ich dann fanatisch mich einfach reinkopfe, sei es in der Werkstatt oder im Garten oder im Studio, ganz ja, gleich. Ja. Oder man feilt wieder an Ideen, wo jeder sagt, spinnst du, das kannst du nicht machen, das funktioniert nicht. Und gerade in der Zeit ist das einfach Blödsinn, wenn man sowas macht. Und dann, das ist für mich dann Motivation, weil ich sage, das ziehe ich nicht so. Das beweist, dass das eben nicht machbar ist. Das sind halt so meine Methoden, sozusagen da wieder aus einem Blues rauszukommen.
Herbert Pixner im Endspurt, gleich. Mein Satz, dein Satz. In den nächsten 10 Minuten noch.
Feuer und Flamme auf Südtirol 1. Ihr Sonntagsfrühstück ab 10 Uhr mit Sarah Bernardi.
Mein Satz, dein Satz, unser Finale. Da gibt es Herbert Pixner noch einmal im Schnelldurchlauf, ganz kurz und knapp. Und nachhören können Sie das ganze Interview, wenn Sie mögen, auf Südtirol 1. Idee leider natürlich ohne deine ganze Musik zwischendurch, aber da können wir auf die Website klicken und deine Alben bestellen. Das ist sehr gut. Das Herbert Pixner Projekt. Cool, ich weiß, sowas magst du nicht besonders.
Hey, du bist so hart immer, so Sätze fertigstellen.
Du schaffst das.
Aber ich schaff's, ich probier's.
Auf geht's. Meine Instrumente.
Sind zum einen mein Arbeitsgerät und natürlich meine Liebe. Also ich wende mit keinem Menschen und keinem Gegenstand so viel Zeit auf wie mit meinen Instrumenten. Also eines der wichtigsten Sachen in meinem Leben.
Das Herbert Pixner Projekt ist?
Leidenschaft und Passion und auch immer wieder auf der Suche nach neuen Klängen und Herausforderungen.
Endlich wieder auf der Bühne zu stehen.
Das ist eine große Freude und eine Wohltat, wieder raus zu dürfen auf die Bühne. Das Scheinwerferlicht, das hat uns schon sehr gefallen, die letzten Jahre.
Für die nächsten Monate wünsche ich mir. Und uns auch vielleicht.
Wünsche ich mir, dass sich alles endlich wieder ein bisschen auflöst und lockert und dass wir im Herbst einfach wieder ganz normal spielen können. Das war so fein. Und uns irgendwie auch dann wieder mal ganz normal begegnen können, ohne dass man uns irgendwie Angst haben muss. Habe ich einen Test, habe ich eine Maske, halt die Abstand. Das so einfach wieder unbedarft leben.
Ja, und ohne diese Plexiglasscheibe dazwischen frühstückt es sich auch gemütlicher. Hier spiegelt sich mein Gesicht und dein Gesicht, aber es ist halt so. Das Wort, das mich am besten beschreibt, ist?
Unberechenbar.
Die schönste Tageszeit ist für mich?
Die blaue Stunde.
Ich spare gerade auf.
Ich habe ein paar Mikrofone, die ich mir gerne im Studio zulegen würde, die unfassbar teuer sind und so Studienequipment. Es gibt so schöne alte Kompressoren und EQs und eben Mikros, die unfassbar teuer sind und auf das spare ich gerade.
Meinen beiden Kindern, Anna und Boldi, wünsche ich,
dass sie eine Welt vorfinden, in der sie sich einfach wohlfühlen und in Freiheit leben können und die wir ihnen hoffentlich halbwegs intakt hinterlassen.
Die schönste Art, Urlaub zu machen, ist für mich?
Irgendwo hinfahren. Ich liebe das Meer. Also ich mag die Berge wahnsinnig gern, aber ich finde, dass das Meer wahnsinnig viele Parallelen hat. Und ich liebe diese Meerluft und am Meer sein, dieses Rauschen vom Meer. Und da kann ich einfach nur sitzen und riechen und schauen und hören und sonst nichts tun.
Und wenn ich euch jetzt zum Mittagessen bekochen würde bei uns daheim in Gnadenwald, dann gäbe es?
Sicherlich etwas aus dem Dorf. Also wir haben in Gnadenwald das Glück, da dass viele Bauern einen Bauernladen beliefern, mhm, und wir eigentlich ausschließlich nur mehr da einkaufen. Und dann gibt es sicherlich ein gutes Fleischl vom Nachbarbauern und ein Gemüse vom Nachbarbauer und ein Schnapsel danach noch vom Nachbar.
Ja, wir beide gemeinsam wünschen Ihnen natürlich Mahlzeit und ich sage einfach nur danke, Herbert Pixner, dass du da warst und war sehr nett wie immer mit dir.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Sarah, und liebe Grüße an alle aus Innenstadt und Land.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12.